Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir uns mit den Komorbiditäten von rheumatologischen Erkrankungen, insbesondere bei der RA und axialen Spondyloarthritis, auseinandersetzen. Gerade bei der RA ist es ja so, dass wir häufig über die Gelenkbeteiligung auch verschiedenste innere Organe haben können, die mit beteiligt sein können, beziehungsweise Komorbiditäten wie Osteoporose oder auch kardiovaskuläre Erkrankungen, Niereninsuffizienz oder die pulmonale Beteiligung, die ja auch relevant die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten mit betreffen können und darüber hinaus aber auch für unsere Therapieentscheidungen ganz relevant sind. Und daher freue ich mich heute gemeinsam mit meinen beiden Gästen auch darüber nachdenken zu können, wie wir Komorbiditäten am besten frühzeitig erkennen können, diese aber auch interdisziplinär managen und in der Versorgung von den rheumatologischen Patientinnen und Patienten integrieren können. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Frau Dr. Gabriele Zeidler und Herrn Privatdozenten Fabian Proft. Frau Zeidler ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und als Chefärztin der Rheumatologie am Johanniter Krankenhaus in Treuen-Prietzen angestellt. Und Herr Proft ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und als Sektionsleiter der Rheumatologie an der Charité am Standort Benjamin Franklin in Berlin tätig. Und darüber hinaus, da freue ich mich besonders, ist er auch Co-Autor der aktuellen DGRH-Leitlinien für die kardiovaskulären Komorbiditäten und kann auch hier vielleicht schon ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Lieber Fabian, liebe Gabriele, ich freue mich, dass ihr da seid.
Ja, schön. Ich freue mich auch über die Einladung. Vielen herzlichen Dank.
Ja, lieber Martin, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einleitung und die Einladung. Ich freue mich darauf, das mit euch zu diskutieren.
Wenn ich vielleicht gleich einmal anfangen dürfte, euch so ein bisschen herauszufordern, welche Fachrichtungen kontaktiert ihr denn eigentlich am häufigsten, wenn es um Komorbiditäten bei euren rheumatologischen Erkrankungen geht? Gabriele, vielleicht du zuerst mal.
Ja, gerne. Also das ist einerseits die Pneumologie und das ist auch relativ einfach, weil wir die gleich im Hause haben. Und dann würde ich sagen, in zweiter Linie eigentlich schon auch die Nephrologie. Deswegen haben wir ja auch eine leitende Oberärztin für Nephrologie mit an Bord. Und das sind eben die Komorbiditäten, die wir besonders beachten. Aber natürlich, kardiovaskuläre Komorbiditäten sind genauso wichtig. Und wir sind eben auch Zentrum für Osteologie. Insofern gucken wir natürlich auch nach dem Knochen. Das ist ganz klar. Aber ich würde sagen, das, was uns am häufigsten begegnet und was natürlich auch so limitierend ist, ist dann tatsächlich auch die Lungenbeteiligung.
Wie ist es an der Charité, Fabian?
Na, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wo der Schwerpunkt liegt. Bei mir, ich würde schon sagen, dass es die Dermatologie ist. Wir haben ja da eine interdisziplinäre Sprechstunde, wo wir gemeinsam mit den Dermatologen und den Gastroenterologen Patientinnen und Patienten mit Spondyloarthritis und den überlappenden Erkrankungen aus der Dermatologie, also der Psoriasis oder den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen aus der Gastroenterologie gemeinsam betreuen. Und da ist viel interdisziplinärer Austausch und für mich deswegen wahrscheinlich am ehesten die Dermatologie und die Orthopädie-Unfallchirurgie, wenn es eben doch um Entlastung oder eventuelle Operationsindikation, wo ich als blühender und glühender Internist dann auch ein bisschen überfragt bin.
Jetzt sind hier schon viele Fachdisziplinen mit genannt worden. Habt ihr ein allgemein strukturelles Screening bei euch oder gewisse Tools und Abläufe, die ihr da schon etabliert habt, zum Beispiel mittels Boards? Wie sieht da bei euch der praktische Arbeitsalltag aus, Fabian?
Wir haben diese relativ große interdisziplinäre Sprechstunde, die wir mit den Dermatologen und den Gastroenterologen machen, wo wir uns auf Begleiterkrankungen und Überschnittsmenge, wo wir uns um den gleichen Patienten kümmern. Das ist sehr etabliert, das macht sehr viel Spaß, das ist für die Patienten super. Und ansonsten ist es so, dass wir schon auch mit den Kardiologen immer wieder versuchen, im Austausch zu sein, gerade wenn es dann um kardiale Beteiligung bei Systemerkrankungen geht. Aber das ist eher vielleicht so ein bisschen noch persönlicher etabliert, wo man die Leute gut kennt und dann gemeinsam einfach sich um die gleichen Patienten kümmert. Und wenn man das 2-3 Mal erfolgreich gemacht hat, dann weiß man auch, wie man beim nächsten Mal wieder anruft.
Ja, wir schauen bei den Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen grundsätzlich bei jedem Patienten nach dem Säurebasenhaushalt. Wir schauen bei jedem nach Body und Diff und gucken uns an, ob die Diffusionskapazität eingeschränkt ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann machen wir natürlich weiter mit der bildgebenden Diagnostik bis hin zum HRCT. Und da erfolgt auch bei uns das ILD-Board einmal in der Woche gemeinsam mit den Kollegen aus der Pneumologie und Radiologie. Und das ist schon so ein Schwerpunkt auch, dass wir uns besonders um die Lunge kümmern. Und natürlich auch das osteologische Screening, das gehört auch ganz automatisch dazu, wenn eben die entsprechende Risikokonstellation vorhanden ist. Oder ich sag mal, beim Alter über 70 braucht man ja jetzt keine spezifischen Risikofaktoren, um nach der Knochendichte schauen zu dürfen. Und da kontrollieren wir natürlich auch die Knochendichte mit.
Stichwort Osteoporose, sicherlich auch ganz wichtig. Wie läuft das bei euch in der Praxis ab mit der Diagnostik und auch vielleicht an individuellen Therapieentscheidungen oder auch mal bei jüngeren Patientinnen und Patienten? Hast du da nochmal ein paar Einblicke für uns, Gabriele?
Ja, also so wie so ein Risikofaktor auftritt, und das ist ja schon die rheumatoide Arthritis an sich alleine, aber auch andere entzündlich-rheumatische Erkrankungen wie die Spondyloarthropathie sind ja jetzt zum Glück aufgenommen worden in die entsprechenden Leitlinien oder auch der Lupus, dann bekommen die Patienten also die Knochendichtemessung mittels DXA. Das wird dann ausgewertet und man schaut dann natürlich nach der entsprechenden Risikofaktorenkonstellation, ob die Patienten eine Indikation haben, also ob sie die 3%-Schwelle erreichen, 3%iges Risiko eben in 3 Jahren eine osteoporotische Fraktur zu erleiden, 5% oder sogar 10% Risiko haben, und dann wird die entsprechende Therapie eingeleitet. In aller Regel halten wir uns da an die Leitlinien. Wenn du jetzt über jüngere Patienten sprichst, dann ist das ja manchmal so, dass man da an die Grenzen gerät, was eben den Zulassungsstatus angeht. Ja, dann stellen wir entsprechende Anträge und würden die Patienten dann auch dementsprechend behandeln. Was wir eben beachten, ist, wenn eine Spondylarthropathie mit schon diesen typischen Veränderungen an der Wirbelsäule, ich sage jetzt mal dieses alte Schlagwort Bambusstabwirbelsäule, vorliegt, dann bekommen die Patienten eine QCT-Diagnostik, um eben diese Verfälschung durch die Anbauten in der Knochendichtemessung auszuschalten.
In dem Zusammenhang ja dann auch die Frage, neuen Leitlinien wurden ja schon angesprochen. Wir haben ja immer neuere Therapiekonzepte, auch Fraktur vorbeugen zu können. Gibt es da für dich jetzt gerade neuere Wirkstoffe, die du da bevorzugt einsetzt? Und auch immer wieder vielleicht noch eine zweite Folgefrage, auch dieses ganze Thema Kombinationstherapie versus Basismaßnahmen. Wie sind wir da gerade aufgestellt?
Naja, an neuen Präparaten kennen wir ja das Romosozumab oder eben das Abaloparatid. Aber alle haben ja auch gewisse Dinge, die man berücksichtigen muss. Ich sage jetzt mal, wenn eine osteoanabole Therapie indiziert ist, weil das Frakturrisiko eben imminent, das heißt drohend, demnächst drohend ist, oder zum Beispiel diese 10%-Schwelle des Frakturrisikos erreicht ist, dann ist eine osteoanabole Therapie prinzipiell indiziert, und das könnte mit Romosozumab erfolgen, wenn die Patienten, das ist ja nur für Patientinnen zugelassen, keine entsprechenden Kontraindikationen wie jetzt zum Beispiel eine schwere kardiovaskuläre Erkrankung haben. Ansonsten ist für Frauen ja doch das Abaloparatid zugelassen, was insofern ganz charmant ist, als es 18 Monate appliziert wird, oder das Teriparatid, was nun wiederum für Männer und Frauen zugelassen ist und dementsprechend über 24 Monate gegeben werden kann. Bei den beiden letzteren dürfen halt zum Beispiel keine Bestrahlungen in der Vergangenheit aufgrund maligner Erkrankungen vorliegen. Das ist einer der Kontraindikationen. Aber ansonsten halten wir uns eigentlich schon an die entsprechenden Empfehlungen der Leitlinien.
Das Schreckensgespenst der Kieferosteonekrose, was ja immer wieder aufkommt, Patientinnen und Patienten, die dann total aufgeregt sind, weil sie noch zum Zahnarzt laufen, auch der Zahnarzt häufig ein Stück weit mit überfordert ist. Wie häufig ist das jetzt überhaupt und vor allem, wie sollen wir damit umgehen?
Das muss man sagen, in unseren Indikationen ist es eine seltene Nebenwirkung. Da liegen wir manchmal so um die 0,1%. Es ist tatsächlich so, dass die Zahnärzte davor größten Respekt haben. Da muss man manchmal die Patienten auch wieder so ein bisschen entängstigen. Wichtig ist mir immer, wenn ich mit dem Patienten bespreche, dass wir die Therapie beginnen, dass wir darüber sprechen, ob er wirklich regelmäßig zum Zahnarzt geht oder ob sie eben auch regelmäßig die professionelle Zahnreinigung in Anspruch nehmen. Aber ich würde den Beginn einer Therapie nicht deswegen verzögern. Ich würde aber den Patienten darauf hinweisen oder die Patientin natürlich, dass sie sich doch zeitnah nochmal beim Zahnarzt vorstellen. In unserer Indikation ist das Risiko gering. In der Indikation zum Beispiel bei Ozeanmetastasen, bei einem Prostatakarzinom, die Patienten bekommen ja wesentlich höhere Dosen Denosumab jetzt zum Beispiel, oder bei Ozeanmetastasen zum Beispiel beim Mammakarzinom und einer regelmäßigen Gabe von Zoledronat, die sich in ganz anderen Dosierungen befindet als in unserer Indikation, da ist das Risiko höher und kann zwischen 1% und 10% liegen. Das liegt nochmal an der individuellen Risikokonstellation, welche Therapien vorangegangen sind, welche Begleittherapien laufen. Und ich staune manchmal, erfahrene Kieferchirurgen haben da gar keine so großen Berührungsängste. Sie sagen, ja gut, dann müssen wir das sanieren. Und da gibt es schon sehr beeindruckende Bilder, die man auch auf den Kongressen sieht. Aber tatsächlich kann man dann im Einvernehmen mit dem Kieferchirurgen sogar die Therapie mitunter wieder beginnen. Ich sag mal so, bei den Patienten mit Ozeanmetastasen hat man ja auch gar keine andere Wahl in dem Sinn. Das sind ja Themen, mit denen wir bei der reinen Osteoporosetherapie gar nicht in Berührung kommen. Zum Thema Kombinationstherapien, ja, da gibt es Studien und es gibt auch ganz interessante Studien über Kombinationstherapien, aber wir bewegen uns da absolut im Off-Label-Bereich. Ne? Thema jetzt Denosumab und Romosozumab, aber das sind wirklich alles Therapien, die im Rahmen von Studien und Off-Label eingesetzt wurden.
Und jetzt nochmal Hand aufs Herz, Frage an euch beide, wie viele Kiefernekrosen habt ihr in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren gesehen? Also ich persönlich kann mich nur an eine erinnern, aber vielleicht liegt das auch nur an mir.
In den letzten 5 Jahren kann ich es klar beantworten, da war es keine. Ich habe eine gesehen, die ist schon länger her. Also insofern aus meiner Sicht auch genauso, wie Gabriele es gerade schon gesagt hat, eine seltene Komplikation. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darum wissen, auch aus den gleichen Gründen, die Gabriele gerade genannt hatte, um einfach auf die Patienten einzugehen, sie darüber auch gezielt aufzuklären und über Ängste und Sorgen und Vorsorgemaßnahmen zu sprechen. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass ich das so regelmäßig sehe, dass ich mich deswegen irgendwie in meiner Therapieauswahl limitiert sehen würde.
Also ich habe 2 gesehen, könnte gar nicht mal sagen, dass das tatsächlich in den letzten 5 Jahren gewesen ist. Das kann auch schon 8 Jahre sein. Also eine seltene Komplikation. Wenn man berücksichtigt, wie viele Patienten wir tatsächlich ja auch auf Bisphosphonate, Denosumab und so weiter einstellen.
Und dann können wir, glaube ich, erstmal ein Stück weit beruhigt sein und auch unsere Patientinnen und Patienten beruhigen. Noch eine vielleicht letzte Nachfrage zu dem Thema glukokortikoid-induzierte Osteoporose ist ja sicherlich ein Thema, was uns seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten in der Rheumatologie ja umtreibt. Wie oft sehen wir das überhaupt noch und vielleicht auch für die Praxis, wie soll man da jetzt mit den niedrigen Dauerdosen Steroiden umgehen, wenn wir sie doch noch brauchen?
Man kann sagen, dass wir manchmal Patienten sehen, bei denen wir von ganz niedrigen Dosen, wir sprechen so von 2,5 oder sogar noch deutlich darunter, da kommt man manchmal nicht zu 100% weg. Das gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Manchmal mag jetzt auch noch eine zusätzliche sekundäre Osteoarthrose mit rezidivierender Detritusarthritis eine Rolle spielen. Aber es gibt Patienten, da kommt man eben nicht auf null, so sehr man es auch probiert. Und man muss natürlich auch immer abwägen, wie viel Risiko kaufe ich mir durch das Prednisolon ein und wie viel mehr Risiko hätte ich, wenn ich eine weiterschwelende Entzündungsaktivität habe. Wie sieht das dann für den Knochen aus? Aber noch sehen wir die glukokortikoid-induzierte Osteoporose, weil diese Änderung der Strategie wirklich das Prednisolon auch auszuschleichen oder zumindest deutlich unter 5 Milligramm zu gelangen, das ist ja erst in den letzten Jahren aufgekommen. Und ich sage mal, die Patienten, die das Pech hatten, schon vor 20 Jahren zu erkranken, die bringen natürlich ihre glukokortikoid-induzierte Osteoporose noch mit.
Wechseln wir vielleicht mal so ein Stück weit das Organsystem hin zu einem, was aber auch eng mit dem Knochenstoffwechsel verbunden ist. Die Niere als paariges Organ ja für uns als Lebewesen trotz allem relativ relevant, auch in der Rheumatologie. Ein Organ, was wir immer wieder mit im Blick haben sollten. Und vor allem auch die Nierenfunktionseinschränkungen ja bei doch einer relevanten Anzahl von Patientinnen und Patienten. Fabian, welche therapeutischen Maßnahmen siehst du denn bei Nierenfunktionseinschränkungen insgesamt eingesetzt? gezeigt? Vielleicht auch im Hinblick darauf, inwieweit beeinflusst das auch deine Dosisanpassung, vor allem bei Basistherapeutika?
Ja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, Martin. Ich denke, die Nieren sind für uns ganz, ganz wichtig aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil sie häufig bei unseren entzündlich-rheumatischen Erkrankungen mit betroffen sein können, einfach als Organmanifestation, und wir teilweise auch darüber ja eigentlich erst die korrekte Diagnose stellen können, wenn wir im Beispiel da Auffälligkeiten im Labor, dann im Urin haben und dann vielleicht auch eine Nierenbiopsie stellen und uns das erst den Hinweis liefert, was jetzt überhaupt das Hauptproblem ist. Außerdem ist es auch so, dass wir eben unsere Medikamente ja wirklich einerseits mit den Nephrologen teilen, aber auch häufig die Medikamente, die wir in unserem rheumatologischen Alltag anwenden, auf die eventuell eingeschränkte Nierenfunktion adaptieren müssen und eventuell auch manchmal Medikamente, die wir sonst als Erstlinientherapie einwenden würden, eben bei einer relevant eingeschränkten Nierenfunktion doch einen Bogen drum machen müssen. Und insofern ist, glaube ich, die Nieren und die Nierenfunktion für uns als Rheumatologen eins der wichtigsten Begleitorgane, die wir immer im Blick haben müssen.
Jetzt ist es ja auch so, dass sicherlich über eine Dosisanpassung von verschiedenen Medikamenten, wenn wir uns vor allem die neuen Lupus-Leitlinien auch nochmal anschauen, neben der immunsuppressiven Therapie ja auch andere nephroprotektive Maßnahmen auch immer mehr propagiert werden, die sicherlich ähnlich wichtig sind. Wie gehst du damit um? Traust du dich da selber ran oder schickst du die dann einfach zum Nephrologen und lässt die dann entsprechend mit adressieren?
Einerseits kann man wie immer nicht alles verallgemeinern, weil es doch manchmal einfach ein bisschen diffiziler ist. Andererseits ist es sicherlich hier bei uns an der Charité, wie auch bei dir in Hamburg, so, dass wir einfach fast alle Fachrichtungen wirklich greifbar haben. Insofern, wenn ich mich unsicher fühle, dann nutze ich das sehr gerne und greife darauf zurück. Aber ich denke, insgesamt kann man schon mal sagen, dass man das ja so ein bisschen in zwei Säulen einteilen muss. Einerseits die Nephroprotektion, wo ich auch das Gefühl habe, wenn ich das erkenne und sehe, da darf ich auch, ich fühle mich jetzt nicht nur als Rheumatologe, sondern ich bin ja auch Internist, und wenn ich da das Gefühl habe, da ist was, dann darf ich das auch gerne selber behandeln. Andererseits ist es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen so, dass es schon wichtig ist, dass man seine Limitationen kennt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, ich habe so das, was mein kleines 1x1 der Nephroprotektion ist, durchgespielt und komme aber noch nicht da an das Ziel, dann hole ich mir doch den Experten mit ins Boot. So wäre das so ein bisschen. Und dann eben andererseits eben davon unabhängig, wenn wir jetzt dann eher eine immunsuppressive Therapie machen. Und ich glaube, hier ist es schon so, da können Fachrichtungen voneinander extrem lernen. Und da ist eben die interdisziplinäre Diskussion und dann eben, Mensch, aus unserer Sicht, wir hätten vielleicht hiermit angefangen. Da gibt es doch die neue Studie, die dafür spricht, und da gemeinsam dann die beste individuelle Lösung für den einzelnen Patienten zu finden, ist, glaube ich, so der Weg, den ich gehe und den ich auch als doch wirklich für den Patienten sehr vorteilhaft empfinde.
Wie ist es in Trollenbrietzen geregelt?
Da die Nephrologin mit zu meiner Abteilung gehört, ist natürlich die Hemmschwelle sehr gering, sie dazu zu rufen. Aber ich komme selber auch aus der Nephrologie und habe auch Oberärzte, die da auch bewandert sind. Ich finde es genauso, wie Fabian das sagt, wir sind ja alle auch Internisten. Das heißt, wir starten da tatsächlich erstmal mit dem, was wir im Portfolio haben. Aber wenn wir das Gefühl haben, da ist es schon sinnvoll, dass jetzt jemand, der in dem Gebiet auch die neuesten Studien kennt oder uns eben die Nierenbiopsie machen kann, dazu kommt, dann machen wir natürlich auch ein nephrologisches Konsil und dann unterstützt uns natürlich die Kollegin. Das ist ganz klar.
Ja, vielen Dank für eure Einschätzung und eure Einblicke, die ihr uns da gewährt habt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Das war's jetzt mit dem ersten Teil des Podcasts, in dem wir uns vor allem auf die Komorbiditäten der Osteoporose und auch der Niereninsuffizienz beschränkt haben. Im zweiten Teil geht es um weitere spannende Themen. Hier möchten wir vor allem auf die Lungen und das Herz fokussieren. Im Gespräch wieder mit unseren beiden Expertinnen, Frau Dr. Zeidler und Herrn Privatdozenten Fabian Proft. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Part und würde mich freuen, wenn auch Sie wieder mit reinhören.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.